SRF 2 Kultur.
Balkan. Das Wort hat für viele den Beigeschmack von Knoblauch und Paprika. Irgendwo dort fängt der Orient an. Das Wort klingt nach Leidenschaft und, ja, auch nach Gewalt. Aber auch nach Herzlichkeit und Gastfreundschaft, nach Sonne und Süden. Soweit die Klischees. Was wirklich dran ist und was der Balkan ist, das zeigt ab morgen das Festival Culturescapes. Mit dem Balkan steht zum ersten Mal nicht ein Land oder eine Stadt im Mittelpunkt, sondern eine ganze Region. Beteiligt sind heuer Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Kroatien, Mazedonien, Montenegro, Serbien und Slowenien. Meine Kollegin Sandra Leis hat mit der Schriftstellerin und Osteuropa-Kennerin Ilma Rakusa über das neue Programm von Culturescapes gesprochen.
Nach Moskau, Israel, China oder der Türkei, nun also der Balkan. Auch er ist politisch umstritten und instabil. Sie haben das reichhaltige Festivalprogramm gesichtet. Glauben Sie, dass es, wie in anderen Jahren, zu einem politischen Eklat kommen könnte?
Ich glaube nicht. Die eingeladenen Künstler, Autoren, Musiker aus Ex-Jugoslawien und Albanien sind politisch keineswegs kompromittiert. Das heißt, sie denken nicht nationalistisch, sondern europäisch, auch wenn sie den kulturellen Traditionen ihrer Länder Rechnung tragen. Also, wie gesagt, kein Problem in meinen Augen.
Der Festivaldirektor Jurian Keumann sagt, den Balkan gibt es nicht. Stimmt das?
Das würde ich nicht sagen. Ich würde höchstens sagen, dass der Balkan sehr kompliziert ist, ein vielschichtiges Gebilde, das leider mit vielen Vorurteilen behaftet ist. Da ist zum Beispiel die Rede von Unzivilisiertheit, von Gewalt, Machismo, kultureller Wüste. Vor allem Letzteres ist eine böse Unterstellung, denn kulturell tut sich enorm viel in dieser Region.
Und genau das will ja das Festival Culturescapes auch dokumentieren. Das Festival bedient mit Musik, Film, Kunst, Literatur, Theater, Tanz, neuen Medien und Vorträgen alle kulturellen Sparten. Worauf freuen Sie sich am meisten?
Ich möchte mir unbedingt die Lesung des bosnisch-kroatischen Schriftstellers Miljenko Jergovic anhören, ein ganz spannender Autor, der seine Romanschauplätze in Ex-Jugoslawien, aber auch in Westen ansiedelt. Und ich möchte unbedingt die Musikerin Maja Osojnik erleben. Und als Liebhaberin des Marionettentheaters bin ich auch sehr gespannt auf den kleinen Prinzen, den das albanische Nationaltheater zeigen wird. Was machen die dort in Albanien draus? Ich war gerade in Albanien und deshalb interessiert mich das besonders.
Ein Höhepunkt dürfte die neue Literaturplattform Krokodil aus Belgrad sein. Wie funktioniert diese Plattform?
Sie hat zur Losung, dass sie gegen Langeweile und Lethargie vorgehen will. Und was sie in der Tat tut, sie versammelt ganz kühne literarische Stimmen. Und jeweils im Juni organisiert Krokodil in Belgrad ein Literaturfestival als multimediale Show, sogar in Begleitung eines Stoffkrokodils. Und die eingeladenen Autoren vertreten ausgesprochen fortschrittliche und weltoffene Positionen auf eine sehr prägnante und sehr witzige Weise. Sie scheuen keine Tabus und sie geben sich auch ästhetisch avanciert.
Ich habe gelesen, insbesondere in Belgrad stoße das Krokodil auf sehr große Resonanz. Da seien zum Teil bis zu 1000 Menschen an diesen Veranstaltungen. Das ist ja enorm, wenn man sich das vorstellt.
Ja, das ist ein ganz hippes Festival und das ist so gut besucht, wird, zeigt, dass es da enorm Bedarf gibt nach solchen Veranstaltungen.
Verändert ein Festival wie Culturescapes unsere westlichen Vorstellungen vom Balkan?
Ich würde sagen, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass Culturescapes in diesem Jahr sich gerade dem Balkan widmet, und zwar mit einem sehr spannenden und vielseitigen Programm. Und ich bin sicher, wer sich die Produktion anschaut und anhört, wird sehr viel Neues erfahren und auch Vorurteile abbauen können. Er wird ganz sicher erleben, dass sich hier nicht eine exotische Welt selber bespiegelt oder zelebriert, sondern dass es um Austausch und Öffnung geht. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, denn letzten Endes sitzen wir alle, ob im Balkan oder hier, im gleichen Boot.
Die Autorin und Übersetzerin Ilma Rakusa über das Festival Culturescapes. Es beginnt morgen und dauert bis zum 17. Dezember. Rund die Hälfte der Veranstaltungen findet in Basel statt. Andere Austragungsorte sind zum Beispiel Aarau, Bellinzona oder Genf, aber auch Zürich. Und Musik gehört natürlich auch dazu. Davon gleich mehr. Diese rhythmisch hochpräzisen Roma-Blaskapellen mit ihrem Drive, wie bei Goran Bregovic, diese Musik hat man beim Stichwort Balkan schnell im Ohr. Das diesjährige Culturescapes Festival, das morgen in Basel startet, will solche Klischees brechen und wartet mit einem breiten Musikprogramm jenseits von Bregovic auf. Musikredaktorin Theresa Bayer wirft einen genaueren Blick auf das Musikprogramm des Festivals. Remo Vitelli hat mit ihr gesprochen.
Theresa Bayer, wenn Sie sich dieses Programm angucken, was sind Ihre Gedanken dazu?
Also ich muss sagen, ich bin erstmal ein wenig erschlagen. Mit über 40 Acts quer durch alle Genres, quer durch alle Länder des Westbalkans. Sehr präsent sind die Länder Kroatien, Bosnien und Serbien. Und dazu sind dann auch Musikerinnen und Musiker aus der Schweiz vertreten, die sich mit Balkanmusik befassen. Also an Vielfalt mangelt es bei diesem Programm auf jeden Fall nicht. Auf den zweiten Blick kommt dann aber etwas Enttäuschung auf bei mir, denn es ist eigentlich ziemlich wenig Überraschendes dabei.
Und was genau finden Sie daran enttäuschend?
Also bestimmt werden wir von diesen großen Stars tolle Konzerte hören. Das ist auf jeden Fall eine sichere Bank. Es sind aber zum Großteil Musikerinnen und Musiker, die bereits international präsent sind und die sich zu vermarkten wissen, die Kontakte haben. Ich denke aber, dass so ein großes Festival wie Culturescapes auch Marktöffner sein sollte.
Nun haben sich ja der Festivaldirektor und sein Team auf die Fahne geschrieben, mit dem diesjährigen Festival auch festgefahrene Balkanbilder, also Klischees, zu hinterfragen. Gelingt das?
Ja, ich würde schon sagen, der Balkan wird bei uns ja leider sehr oft als musikalisch sehr homogener Raum wahrgenommen. Und daher ist die Vielfalt des Programms schon ein sehr wichtiger Klischeebruch. Ich sehe aber trotzdem so einige Tendenzen in diesem Musikprogramm. Im Bereich des Jazz und der Weltmusik ist ziemlich viel Ethno-Fusion vertreten. Das ist also eine Balkanmusik, die sehr gut zu dem Geschmack eines westlichen Kulturpublikums passt. Im Bereich Rock und Pop gelingt es den künstlerischen Leitern allerdings sehr, sehr gut, einen realen Balkan zu präsentieren. Ich habe mich zum Beispiel total darüber gefreut, die Band Dubiosa-Kollektiv im Programm zu finden. Das sind 6 Herren aus Bosnien. Die sind musikalisch sehr bunt, mischen ganz viele Musikrichtungen zusammen. Und in ihren Texten sind sie politisch kritisch und spielen wunderbar ironisch mit Balkanbildern.
I'm from Bosnia, take me to America. I really want to see Statue of Liberty. I can no longer wait, take me to United States. Take me to Golden Gate, I will assimilate.
Die bosnische Band Dubiosa-Kollektiv tritt im Rahmen des Culturescapes-Festivals hier in der Schweiz gleich zweimal auf. Theresa Bayer, die Leute, die vom Balkan kommen und hier in der Schweiz leben, ist denn zum Beispiel diese Band auch was für die Leute?
Diese Band spricht definitiv auch die Balkan-Diaspora in der Schweiz an. Ich denke aber, bei einem Großteil der Konzerte kommt dann weniger Durchmischung beim Publikum. Das liegt an verschiedenen Erwartungen. Für Menschen aus dem Balkan, die in der Schweiz leben, ist wahrscheinlich Volksmusik eher uninteressant. Das Schweizer Kulturpublikum will aber Volksmusikbezüge hören, damit es die Musik auf dem Balkan auch verorten kann. Das ist auch einer meiner Kritikpunkte. Culturescapes lädt vor allem Musikerinnen und Musiker ein, die mit traditioneller Musik arbeiten oder traditionelles Flair in ihrer Musik haben.
Die SRF-Musikredaktorin Theresa Bayer über das Festival Culturescapes, das den Balkan hierher in die Schweiz bringt. Das Festival beginnt morgen Samstag. Es dauert mehrere Wochen in mehreren Städten, vor allem in Basel und Zürich, aber auch zum Beispiel Luzern, Boswil, Bern, Uster. Überall finden Veranstaltungen statt.
SRF 2 Kultur hier, mein Name Remo Vitelli. Ich bringe Ihnen die Kulturnachrichten. Etwas mehr italienisches Lebensgefühl für uns Schweizer. Zusammen mit der Lombardei startet die Kulturstiftung Pro Helvetia ein Kulturaustauschprogramm zur Förderung der Italianita. 19 Kunst- und Kulturprojekte sind angedacht, im Grenzgebiet von Italien und der Schweiz, aber auch in Zürich und in Mailand. Im Titel des Programms ist die Rede von «Contrabando culturale Svizzera Lombardia» und das ist eine ironische Anspielung auf den Warenschmuggel, der früher im Grenzgebiet weit verbreitet war. Heute wird Kultur geschmuggelt. Die Literaturnobelpreisträgerin Alice Munro kann ihren Preis nicht selber entgegennehmen. Bei der Preisverleihung am 10. Dezember in Stockholm wird sie nicht dabei sein. Ihre Gesundheit lasse dies einfach nicht zu, heißt es dazu von der Schwedischen Akademie. Alice Munro ist 82 Jahre alt. So oder ähnlich klingt es bald an der Universität in Paris.
Es gibt sehr viel Kitschel. Ich meine, Kitschel ist im Grunde etwas, was vom guten Geschmack abtritt und den stimuliert. Denn guter Geschmack, keiner weiß, was das ist. Wer kann sagen, ich habe guten Geschmack und so. Kitsch ist so, was sich nicht ernst nimmt.
Karl Lagerfeld wird Gastdozent. In Paris wird er einen Masterkurs unterrichten, allerdings nicht bloß in Sachen Mode und Design. Lagerfeld spricht am Institut für Politikwissenschaften über sein Leben als Modeschöpfer und Kreativer und über seine Ansichten, was Design, Kunst, Kultur und überhaupt die Welt anbelangt. Karl Lagerfeld gilt aktuell als einer der originellsten und kreativsten Köpfe überhaupt und davon können sich die Studenten in Paris nun eine Scheibe abschneiden.
Glaubst du, dass es Liebe war? Das steht vorne drauf auf dem Buch. Es ist ein Roman von Alex Capus. Er zeichnet anhand eines Kleinstadt-Casanovas ein liebesvolles Bild einer Provinzmentalität irgendwo im schweizerischen Mittelland. Hauptperson? Harry Widmer Junior. Und Harry Widmer Junior kommt jetzt auf die Bühne mit seiner Geschichte. In der Tuchlaube Aarau hat das Theater Marie diese Geschichte szenisch umgesetzt und nennt den Theaterabend nach dem Romanhelden. Dagmar Walser war bei Harry Widmer Junior an der Premiere.
Schwarzer Bühnenboden, eine verspiegelte Wand und vier Fahrräder, die beim genauen Hinschauen eine Mischung aus Hometrainern und Barhockern sind. Vier junge Frauen betreten den Raum. Aufgestellte Stimmung, sportliches Outfit, setzen sie sich auf die Räder und strampeln los.
Lasst uns erzählen, wie unser Fahrradmechaniker Harry Widmer Junior ein ziemlich guter Mensch wurde. Er, der stets ein Prachtkerl von einem Schweinehund gewesen war. Ein Lügner, Betrüger und Schläger von Kindsbeinen an, ein Faulenzer und Aufschneider.
Und spätestens ab dem 16. Altersjahr ein Wüstling.
Das sind die ersten Sätze von Capus Roman «Glaubst du, dass es Liebe war?», die sich hier im Theater die vier Frauen chorisch aufteilen. Auf einem großen Kühlschrank sitzt breitbeinig daneben ein Schauspieler, trinkt ein mexikanisches Bier und hört zu, was da über ihn erzählt wird.
Harry Junior war wohl ein Schweinehund, jedoch im Städtchen ziemlich beliebt. Zwar wusste jeder, dass er Handwerker und Lieferanten prellte und sein Lebtag keinen Groschen Steuern bezahlt hatte.
Aber die Steuerbehörde, die Gewerbler, die Handelsbank, das Gas- und das Elektrizitätswerk, sie alle drückten seit je beide Augen zu.
Dass der Junior im Ratskeller großmäulige Reden schwang mit seinem Zürcher Dialekt, den er sich als Teenager angeeignet hatte, ohne je länger als einen Nachmittag in Zürich verbracht zu haben.
Auch das verzieh man ihm.
Er war halt der Harry Widmer Junior.
Schließlich zahlte er regelmäßig seine Runden Bier. Nicht Tischrunden, sondern Lokalrunden.
Das ist die Ausgangslage der Geschichte. Dann droht der wirtschaftliche Konkurs, Harry Widmers Geliebte wird schwanger und der Frauenheld ist weg. Haut ab nach Mexiko, dort lebt und geschäftet er weiter auf großem Fuß und kehrt erst Jahre später ins Provinzstädtchen zurück. Capus Roman folgt dem Dorfhelden bei seinen Eskapaden, geht mal in spöttische Distanz, wiederholt dann die Argumente, die von Harry selbst stammen könnten, dass es ja noch größere Halunken wie ihn gibt, dass man das Leben doch genießen muss, wenn man es genießen kann, dass schon alles so kommt, wie es kommt. Das Theater Marie wiederum folgt dem Roman. Die Erzählerstimme wird auf die vier Schauspielerinnen und den Schauspieler verteilt. Das Ensemble schafft ein szenisches Umfeld für die Figuren, erfindet spielerische Situationen, in denen das Hin und Her zwischen Erzählen und Spielen in einem unterhaltsamen Fluss dahin plätschert.
Das ist die Geschichte vom Harry, wie er heimkommt. Auf dem Transatlantikflug, der Ventilator sucht Liesling, bis der Co-Pilot mit tiefer Stimme einen Sturm ankündigt.
Was dem Theater Marie gelingt, ist diesen Roman in einer spielerisch-szenischen Art auf die Bühne zu bringen. Das wirkt vielleicht manchmal etwas arg konfektioniert, bringt aber immer wieder auch Szenen und Situationen, in denen sich feine Differenzen zur Geschichte auftun und dadurch eine zweite Ebene sichtbar werden kann. Wenn etwa eine Schauspielerin, die tatsächlich schwanger ist, Harrys Freundin spielt und ihm den Fruchtcocktail, den er ihr reicht, vor die Füße spuckt, dann ist das mehr als eine szenische Bebilderung der Romanvorlage. Über weite Strecken aber bleibt der Eindruck, dass sich die Gruppe um eine Haltung zum Stoff herumgedrückt hat. Dass sie zwar theatrale Lösungen findet, diesen auf die Bühne zu bringen, aber sich nicht dazu positioniert, was sie erzählt. Was sie an diesem Roman fasziniert hat, neben der Herausforderung, ihn auf die Bühne zu transportieren, bleibt deshalb eine Leerstelle in der Umsetzung.
Dagmar Walser. Harry Widmer Junior vom Theater Marie spielt heute wieder im Theater Tuchlaube und bis Ende nächster Woche noch 3 weitere Male. Im November ist die Produktion dann auch in Zürich zu sehen, und zwar im Zürcher Theater Winkelwiese. Der Schädel Nummer 5 im georgischen Dmanisi brachte die Wende. Früher dachte man, die Menschen stammen alle von Adam und Eva ab. Dann glaubte man, es gäbe mehrere Stammbäume. Doch jetzt haben Schweizer Forscher herausgefunden, dass es nun doch nur eine Frühmenschenart gegeben haben muss, von der wir direkt abstammen, den Homo erectus. Warum aber sind Forscher bisher immer von verschiedenen Spezies des Frühmenschen ausgegangen? Jennifer Kakshuri.
Unter anderem liegt es daran, dass Anthropologen auch nur Menschen sind.
Ich denke, das hängt vor allem mit der menschlichen Psychologie zusammen,
sagt der Anthropologe Christoph Zollikofer von der Universität Zürich.
Man verbringt Jahre auf dem Feld, bis man etwas findet, und dann denkt man irgendwo im Prinzip, das ist jetzt ganz speziell wichtig, und definiert dann eine neue Art um ein einziges Individuum herum.
Der neue Schädelfund in Georgien zeigt nun, dass wir Menschen wahrscheinlich nicht, wie bisher angenommen, von 5 abgetrennten unterschiedlichen Arten abstammen, sondern alle vom Homo erectus. Der Anthropologe Christoph Zollikofer erklärt, was genau das Besondere an diesem Fund im georgischen Dmanisi ist.
Was ganz speziell ist an diesem neuen Fund aus Dmanisi, ist, dass es sich um den ersten vollständig erhaltenen Schädel eines Frühmenschen überhaupt handelt. Man muss sich das mal vorstellen. Also wir haben vor 2 Millionen Jahren einen vollständigen Schädel, und ähnliche Vollständigkeit haben wir erst wieder bei unseren eigenen Vorfahren vor etwa 20.000, 30.000 Jahren.
Wenn also der Homo erectus vor ungefähr 2 Millionen Jahren in Afrika entstanden ist und sich von dort aus in alle Welt ausgebreitet hat, wie kam es überhaupt dazu?
Man muss sich das so vorstellen, dass es immer wieder sozusagen Ausbreitungswellen aus Afrika gegeben hat. Das darf man sich nicht so vorstellen, dass da irgendjemand die Koffer gepackt hat und dann gesagt hat, so jetzt gehe ich mal außerhalb von Afrika, sondern eher so, dass sich Populationen allmählich ausbreiten in Gebiete, die noch nicht besiedelt sind.
Der Homo erectus könnte somit vor circa 2 Millionen Jahren in Afrika entstanden sein und sich über Eurasien ausgebreitet haben, also auch bis nach Dmanisi, China und Java, wo er ab circa 1,2 Millionen Jahre her nachgewiesen ist. Somit kann man also schon von Kosmopolit reden, wenn man vom Urahnen spricht.
Vor 40 Jahren sind sie aufgebrochen, um das Leben, die Arbeit, die Landwirtschaft neu zu erfinden, weit ab von den Städten auf verlassenen Bauernhöfen. Die Aktivisten der Kooperative Longomai. Heute ist Longomai immer noch da, mit gleichgebliebener Überzeugung, aber mit realistischerem Blick als damals. Eine Ausstellung in Basel dokumentiert diese Geschichte. Christoph Keller hat sie gesehen.
Ein Traktor, ein Pflug, ein Baumstrunk, sie stehen ganz am Anfang dieser Ausstellung, mit der die Kooperative Longomai mehr will als nur ihre Geschichte thematisieren. Sie will mit einzelnen Themen wie Gemeinschaftlichkeit, Boden als gemeinschaftliches Gut, Saatgut, das für alle da sein soll, mit all diesen Themen Einblick geben in das, was diese Gemeinschaft im Inneren ausmacht. Hannes Reiser, Mitbegründer von Longomai.
Wir waren eine relativ kleine Gruppe, wir hatten eine Idee und wir hatten den Mut, einfach aus dem getrampelten Faden rauszugehen und etwas anderes zu machen.
Wir hatten eine Idee, wir hatten den Mut. Hannes Reiser gehörte zu jenen, die damals vor 40 Jahren in die Haute-Provence zogen, enttäuscht von der Revolution in den Städten. Sie gehörten den Spartakisten an und anderen linken Gruppen. Sie ließen sich auf dem Hof Grange Neuve nieder, legten dort den Grundstein von dem, was die Kooperative heute noch ausmacht. Leben von der Landwirtschaft, kollektiver Besitz, kollektive gemeinsame Entscheidungsfindung, politisches Engagement für die Ausgegrenzten. Was genau macht Longomai aus, fragte ich Hannes Reiser und er sagte,
dass man am Morgen aufsteht, in den Stall geht, da die Viecher macht, dann muss man saubere Schuhe anziehen, ins Büro gehen, ein Telefon machen, um eine Pressekonferenz zu organisieren, dann geht man kochen, dann am Nachmittag redigiert man eine Zeitung und am Abend geht man noch aufs Feld.
Die Ausstellung in Basel, dem Gründungsort und Sitz von Longomai. Die Ausstellung zeigt viele Fotos, viele Filme. Jugendliche auf einem Feld, ein Planwagen in einem Dorf, Jugendliche beim Tanz am Lagerfeuer. Das war der Enthusiasmus der Gründer. Eine Begeisterung, die von vielen geteilt wurde, von progressiven Kreisen bis hin zu einem Friedrich Dürrenmatt. Sie alle haben fleißig gespendet für das, was in der Ausstellung die Utopie der Widerspenstigen genannt wird. Katharina Morawitz, die erst vor kurzem zu Longomai stieß.
Longomai hat keine festen Regeln. Alles basiert auf mündlichem Austausch, mündlichen Absprachen. Auch die gemeinsame Kasse, das wird alles mündlich besprochen. Und dazu muss man reinwachsen.
Kein Geld, kein Besitz. Das war und ist die Idee der gelebten Solidarität bei Longomai. Eine Idee, die viele fasziniert. Doch Schlagzeilen des Blicks, auch andere fette Schlagzeilen, die in der Ausstellung zu sehen sind, sie zeugen von der Kehrseite dieses Traums, der nach dem anfänglichen Erfolg die Kooperative einholte. Europaweit Meldungen von Ausgrenzungen, von inquisitorischen Gruppenritualen da draußen in den Höfen, Meldungen von Selbstherrlichen in Saus und Braus lebenden Gurus. Das war 1980. Longomai ging über die Bücher, rappelte sich auf, wurde bald zur Pilgerstätte einer neuen Generation von Jugendlichen. Manche blieben kurz, manche blieben für immer. Über mangelnden Zulauf musste sich Longomai ohnehin nie beklagen. Bilder von den Höfen in Mecklenburg, in der Ukraine, in Costa Rica, in der Schweiz. Sie zeigen, wie Longomai gewachsen ist. Noch lange keine Wirtschaftsmacht, noch immer auf Spenden angewiesen, aber ein Stück gelebter Utopie für heute 300 Menschen. Und dabei, mehr oder weniger, soll es auch bleiben, denn die Kooperative funktioniert nur, wenn sich alle mehr oder weniger persönlich kennen. Ja, wie funktioniert Longomai eigentlich, fragte ich Hannes Reiser.
Ja, wir wissen es selber nicht genau. Wir haben mal das Beispiel genommen vom Tausendfüßler, den man gefragt hat, wie läufst du eigentlich? Und da hat er gesagt, ja, da tue ich erst den rechten Fuß und dann den linken und dann den zweiten, den dritten und den vierten und dann hat er sich verheddert. Und das ist ein bisschen bei uns ähnlich. Das Zusammenleben, irgendwie gibt es eine Koordination, wie eine innere Uhr in einer Gruppe.
Longomai, ein Tausendfüßler. Die Ausstellung in Basel lädt dazu ein, sich diesem geplanten, ungeplanten Leben dieser anderen Wirtschaftsform auszusetzen.
Christoph Kellern über die Ausstellung im Ackermannshof in Basel, die noch bis zum 2. November dauert und dann auf Tournee geht. Informationen dazu und zum Begleitprogramm gibt's unter prolongomai.ch. Ein Buch zu Longomai ist im Rotpunkt Verlag erschienen, verfasst von Andreas Schwab. Es hat den Titel Longomai – Pioniere einer gelebten Utopie. Der Tod ist ein letztes Tabu und gerade darum auch immer wieder Forschungsterrain für die Künste. Simone Ortholoni, die neuseeländische Tänzerin, Performerin und Choreografin in der Schweiz, hat sich in Zürich jetzt das Thema vorgenommen. After Life, so der Titel ihres neuen Stücks, kurz und bündig. Maya Künzler war gestern Abend an der Schweizer Premiere in der Gessenallee Zürich. Ich wollte von ihr wissen, Tanzen ist ja Kunst mit dem Körper. Was also bleibt vom Körper nach dem Leben, wenn wir Simone Ortholoni zuschauen?
Das ist eigentlich genau die Frage, die sie sich auch stellt auf der Bühne, zusammen mit ihrem Performance-Partner Nick Lloyd. Was ist da noch physisch, sinnlich vorhanden? Wie fühlt sich das an? Trägt der Körper noch irgendwelche Geschichten in sich? Körper ist ja ein Speicher von individuellen Erfahrungen und gleichzeitig auch von kulturellen Prägungen.
Und diese kulturellen Prägungen, bringt sie die auf die Bühne? Wo findet das statt?
Das bringt sie sehr gut und auf eine sehr amüsante Art und Weise auf die Bühne, indem sie wirklich spielt mit Versatzstücken aus der populären Kultur und auch aus der Hochkultur. Alleine schon, wie sie da auf der Bühne erscheint, als Skelett, also eine Art Halloween-Kostüm, und ihr Partner als Gespenst, das soll wahrscheinlich die Seele darstellen. Eigentlich so, wie man sich das als Kind immer vorgestellt hat, einfach mit ein paar weißen Laken. Und damit spielen sie auf sehr witzige Art und Weise.
Das heißt, sie liegen überhaupt nicht tot rum, sondern sie bewegen sich intensiv.
Sie bewegen sich intensiv und zwar sehr unterschiedlich. Mhm. Und da kommen natürlich die beiden Performer mit ihren Sprachen rein. Da ist das Skelett, der Körper, der da herumtigert auf der Bühne und sich dehnt. Und man merkt, die Knochen sind schon etwas morsch da. Und auf der anderen Seite ist da Nick Lloyd als Seele etwas nervös, flüchtig, aber auch sehr langsam, immer etwas verspätet reagierend auf die Othelloni. Und es gibt eine wunderbare Szene. Man sagt ja immer, die Seele ist im Körper. Othelloni versucht genau das Gegenteil. Sie verbohrt sich da in dieses Stoffbündel rein und sucht quasi zurückzuschlüpfen, in diesen Körper rauszufinden, was das ist. Das gelingt natürlich nicht.
Das klingt alles nach makabrer Komik. Ist das ein lustiger Abend?
Makaber nicht unbedingt, aber sehr lakonisch und außerordentlich amüsant. Das Gespenst, irgendwann zieht es eine Schirmmütze an und verlässt den Raum, geht einkaufen, kommt zurück mit einer Tüte voller Gemüse und Früchte, dann setzen sie sich hin und versuchen zu picknicken, was natürlich nicht geht. Also das Gespenst, oder ich sage die Seele, stopft sich da eine Gurke in den Mund, da ist aber nichts mehr. Das funktioniert natürlich nicht und das ist urkomisch, das sich anzuschauen.
Gerät man als Zuschauerin ins Nachdenken über Leben und Tod, Maya Künzler?
Ja, sehr wohl. Eben, es ist amüsant, aber es ist auch sehr tiefgründig. Es ist so, wir befinden uns zusammen mit den Künstlern quasi backstage hinter einer Bühne. Es sind auch zwei Techniker anwesend, die im Laufe des Abends das ganze Bühnenmaterial abbauen, abschrauben.
Das heißt also, es ist eine Dekomposition im Gang, es zersetzt sich etwas.
Absolut. Die tragen dann auch einen Ghetto-Blaster rein zur Unterhaltung. Es läuft Musik, das wechselt sich ab mit irgendwelchen Wortbeiträgen und da kommen eben Texte rein. Sehr raffinierte, abgründige Texte. Da ist zum Beispiel eine Journalistin, die sich mit einem Außenseiter aus dem Quartier unterhält. Er bezeichnet sich als philosophischen Zombie und damit wird eigentlich ein geistiger Zustand beschrieben, in dem man sich möglicherweise postmortem befinden könnte. Also das Ego ist abwesend.
Und doch anwesend in der Performance der beiden Darsteller.
Genau, das ist natürlich eine Widersprüchlichkeit. Es ist eigentlich ein Spiel im Spiel. Man sieht dann auch am Ende des Stücks, wie sie ihre Kostüme ablegen. Und sie finden sehr raffiniert auf eine sehr leichte Art und Weise wieder raus aus dieser Recherche, die sie da eigentlich veranstalten, zusammen mit dem Publikum.
Die Tanzperformance Afterlife mit Simon Othelloni und Nick Lloyd wird im Theater Gessnerallee in Zürich gezeigt, und zwar noch bis Montag, 21. Oktober. Jetzt geht es auf SRF 2 Kultur zu den letzten Nachfahren der sagenumwogenen Walser. Lokaltermin im höchstgelegenen Dorf der Svizzera Italiana, Bosco Gurin, die einzige deutschsprachige Gemeinde im Tessin. Hier leben Walser, die Volksgruppe, die im Mittelalter aus dem Wallis heraus Alpengebiete besiedelt hat. Über Generationen haben die Walser in Bosco Gurin ihre Traditionen und ihre Sprache behalten. Wie lange das allerdings noch gelingt, ist eine Frage der Zeit. Ein Rundgang von Denise Schmutz.
Ein großer Suppentopf vor dem Festzelt, das Mazzofan-Fest in Bosco Gurin. Christina della Pietra, krauses Haar, rote Backen, ist im Dorf aufgewachsen und heute Kuratorin vom Museum. Regelmäßig führt sie Touristen durchs Dorf, heute ausnahmsweise auf Gurinerdeutsch. Sie zeigt auf den Suppentopf.
Mazzofan ist ein besonderer Manestro, eine Suppe, Gemüsesuppe, die man hier im Gurin schon früher gemacht hat. Das sind mindestens 10 verschiedene Gemüsesorten drin, die man hier im Dorf keine Pflanzen.
Allerlei hat es da drin. Also noch ungefähr 100 Liter drin. Ich bin der Fausto. Und Ich bin einer, der ist ausgewandert. Ich musste ein Handwerk lernen. Und hier hatte ich keine Möglichkeit. Und darum bin ich gegangen. Aber ich bin ein Hiesiger. Und darum bin ich weiss, hier, um zu helfen. Jawohl, das ist mein Heimatdorf. Und hier bin ich geboren. Und hier bin ich mal.
Urin Hit, das ist eine selbstständige Gemeinde. Es ist die erste Gemeinde im Tessin, also auf 1500 Meter. Die Mehrheit der Leute hier das ganze Leben zählen noch Kurinertisch. Leider, was man noch sagen muss, ist, dass halt früher mehr Litzen hier waren. Es waren nicht mehr so viele Leute wie früher. Im meisten Litzen über 400 Einwohner im Dorf, um 1850 ungefähr. Nun sind es nicht einmal mehr 50, aber wir sehen es positiv, wir müssen optimistisch sein und wir hoffen, unser Dorf könne noch lange weitergehen. Angefangen hat die Geschichte im 13. Jahrhundert. Ihre Vorfahren sind ursprünglich vom Pumat gekommen. Es ist das Tal hier hinten. Es ist nicht mehr Waldschland, Italien. Und von da aus sind sie hier gekommen, haben hier eine Alpu gepachtet, sind hier den Sommer Alpu. Mit der Zeit haben sie gemerkt, dass man hier das ganze Jahr sich aufhalten könnte. Darum sind sie dann hier geblieben, über den Winter. Es ist ein kleines Dorf gegründet.
Bosco Gurin. Das Dorf liegt an der Grenze zu Italien neben dem Maggiatal, 35 Kilometer nordwestlich von Locarno, 1500 Meter über Meer, in einer kleinen Ebene am Hang. Die malerischen Steinhäuser mit den grauen Dächern sind gut erhalten. Heute wohnen hier noch etwa 40 Leute. Früher waren es einmal 400. Das älteste Haus ist heute ein Museum. Hier trifft Cristina della Pietra Giorgio Filippini einen pensionierten kleineren Herrn mit braunen Haaren. Ebenfalls in Bosco Gurin geboren. Er befasst sich mit der Guriner Sprache und zeigt uns ein Buch, von dem er einen Teil verfasst hat.
Zuletzt kommt der Namenverzeichnis. Den habe ich vorbereitet. Da sind Torts- und Flurnamen drin. Zum Beispiel ein Flurname zu Fühlen Steino, das heisst in Deutsch zu den faulen Steinen. Und da haben wir erklärt, was das ist. Wenige Meter vor der Kapelle der Maria zum Schnee, jedoch am gegenüberliegenden Talhang, liegen beim Pfad zum Biancroscio kleine felsige Blöcke, die besonders leicht zerbröckeln und der Flur den Namen geben. Das ist jetzt aufgeschrieben und das soll nicht bleiben für denen, die interessiert sind.
Das Buch, ein Versuch, das Aussterben der Guriner Deutsch festzuhalten. Auch ein Wörterbuch ist in Arbeit. Seit die Schule im Dorf geschlossen wurde, gibt es nur noch etwa zwei Familien mit kleinen Kindern, die im Dorf wohnen, sagt Cristina della Pietra.
Wenn es weniger Kinder hat, die die Sprache lernen, ist es einfach schwierig, dass dann noch über 3, 4, 5 Generationen noch weiter gehen kann. Aber alles in allem, heute sind es wahrscheinlich 10 Kinder, die noch die Sprache noch lernen.
Oben im Dorf arbeitet Cristina della Pietras Schwester Sonia Landini in einem kleinen Coop, dem letzten Laden im Dorf neben der Bäckerei.
Ich bin Kurinerin. Ich bin in Kurin geboren und aufgewachsen. Und ich habe die Lehre gemacht im Coop von Kurin. Und danach habe ich geheiratet und 2 Kinder bekommen. Und meine Kinder in auch Kurinerdeutsch zählen. Aber ich wohne am Tal. Vor ein wenig Jahren wollte ich schon mal den Coop weggehen zu tun. Aber danach haben die von der Gemeinde geschrieben, sie sollte doch den Coop noch lassen und dass die ganz wichtig ist für das Dorf. Und danach haben sie bis zuletzt entschlossen, dass die Coop lernen. Und heute haben sie eigentlich schon lange nicht mehr erzählen, von Coop zu tun. Ich will hier vom Dorf Käse verkaufen, Coop. Und Touristen haben das sehr gerne.
Im Winter lockt ein kleines Skigebiet die Touristen ins Bergdorf. Im Sommer die Wanderwege. Im Dorf gibt es ein Hotel, eine Herberge, 3 Restaurants und ein paar Ferienwohnungen. In der Nebensaison stehen sie allerdings meist leer. Der Tourismus ist neben der Landwirtschaft die wichtigste Einnahmequelle für die Dorfbewohner. Alle profitieren davon. Handwerker können Ferienhäuser renovieren, bauen Käse und der Bäcker Brot verkaufen, sagt der Gemeindepräsident Alberto Tomamichel.
Die wollen dazu leben. Die, die von der Bühne waren, weil die Leute hier kommen, die kaufen das Haus oder gehen, die da ausreisen. Wir von der Bürgerei, von der Landwirtschaft, die werden Käse verkaufen, Milch und der Kuhblatt bleibt, der Becher bleibt. Und es hilft alles zusammen natürlich ohne Tourismus. Wird es strenger, wie sie andere der war, ist es schwierig. Aber er hat schon vor 30 Jahren gesagt, Korinzige müssen sterben. Es hat erst Hoche und Teufel. Es geht schon noch nicht, aber ich sehe noch nicht, dass Korinzige sterben. Das Korinzige kann nicht sterben, aber es hat eine Seele, die es nicht nur noch sterben. Darum.
Sie seien Walser und die würden ihr Dorf nicht so schnell aufgeben, sagt auch Cristina della Pietra.
Man tut halt vor zwei Monaten probieren, neue Arbeitsplätze zu schaffen. Man hat gewusst, vor zwei Monaten wegen Projekte für die Zukunft. Die Idee wäre, dass man zum Beispiel das Pfarrhaus, weil es neu leer ist, umbauen und eine Gruppenunterkunft daraus machen.
Projekte für die Zukunft, die Touristen anlocken und Arbeitsplätze schaffen sollen, damit das Dorf weiter bestehen kann. Und wer weiß, vielleicht hat dann auch das Kuriner Tietsch noch eine Zukunft.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.